Wir kennen das ja aus Märchen. Da gibt es Erzählstimmen, die ganz anders sind. Also jetzt nicht menschliche Personen, sondern Tiere. Oder wie bei Hans Christian Andersen ist das zum Beispiel ein Tannenbaum, der seine Geschichte erzählt. In ihrem Roman Adas Raum wechselt die Autorin Sharon Dodua-Otoo häufig die Perspektive und lässt die Erzählstimme aus der Perspektive eines Reisigbesens, eines Türklopfers, eines Raumes in einem KZ oder eines Reisepasses zu Wort kommen. Und dann sind da auch noch vier Frauen in vier unterschiedlichen Epochen, die alle Ada heißen und ebenfalls ihre Geschichte erzählen. Sharon Dodua-Otoo ist bei uns. Guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Mögen Sie Märchen?
Ja, sehr gern. Ich mag Erzählungen insgesamt.
Was mögen Sie denn an Märchen oder an Erzählungen? Was ist da so faszinierend?
Also wenn das gut funktioniert, wenn eine Geschichte mich packt, dann funktioniert das auf mehreren Ebenen. Geschichten, die ein bisschen mit Humor arbeiten, finde ich gut, wo die Erzählerin oder der Erzähler etwas fehlerhaft ist, also sich für besser hält, als er eigentlich ist, zum Beispiel, und wo es so eine Art tiefere, ja, Botschaft dahinter gibt.
Wie sind Sie denn darauf gekommen, die Perspektive mal grundsätzlich zu weiten? Das ging ja schon beim Ingeborg-Bachmann-Preis so, mit dem gekochten Ei, aus dessen Perspektive Sie erzählt haben, und jetzt ein Reisigbesen, ein Türklopfer. Wie geschieht das? Wie sind Sie darauf gekommen?
Das hat damit zu tun, dass ich nicht so viel damit anfangen kann, dass dieser Anspruch, objektiv zu sein, weil ich denke, wir sind alle subjektiv. Und es geht nicht darum, objektiv zu sein, sondern einzugestehen, dass wir aus unserer eigenen persönlichen Geschichte heraus oder unserer gesellschaftlichen Position oder so, dass wir bestimmte Biases haben, bestimmte Vorlieben, Sachen, die wir gut kennen und andere Sachen, die wir nicht so gut kennen, und das wirklich uns vor Augen zu führen. Und ich habe gedacht, in meinem Schreiben möchte ich damit arbeiten, dass es halt verschiedene Perspektiven gibt, und ich lege meine Perspektive offen. Ich thematisiere das auch immer, dass ich eine schwarze Frau bin aus Großbritannien. Ich bin Mutter, und ich denke, das alles beeinflusst mein Themen und Erzählweise zum Beispiel.
Da sind ja auch in dem Roman, das sind nicht nur ein Reisigbesen oder ein Raum oder verschiedene Räume, ein Reisepass, sondern es geht ganz zentral natürlich auch um vier Frauen,
Ja.
also denen Sie eine Stimme geben in vier verschiedenen Epochen dann auch. Frauen, die in natürlich rassistischen, patriarchalen Welten leben, Frauen, die Ada heißen. Das ist dann ja auch eine weite Reise durch die Welt und die Weltgeschichte. Wohin nehmen Sie uns da alles mit?
Für diesen Roman habe ich vier Zeitepochen ausgewählt. Ich wusste mit dem Roman, dass ich anschauen wollte, wie die Vergangenheit weiterhin auf unsere Gegenwart fortwirkt. Ich wollte etwas schreiben, was mit mir biografisch zu tun hat. Also ich habe diese Gegend Westafrika genommen, wo meine Eltern geboren und aufgewachsen sind. Dann habe ich England genommen, wo ich selber geboren und aufgewachsen bin. Und Deutschland ist der Ort, wo meine Kinder zum Teil geboren und alle hier aufgewachsen sind. Dann habe ich geguckt, was sind die größten traumatischen Sachen, die in den jeweiligen Gegenden stattgefunden haben, und habe mich halt für Kolonialismus entschieden in Westafrika. Mit England habe ich thematisieren wollen Empire und irische Hungersnot und Industrialisierung. Und dann in Deutschland habe ich halt den Shoah genommen. Und diese drei verschiedenen, ja, Einschnitte in der Menschheitsgeschichte, sage ich mal, das sind Sachen, die immer noch heutzutage, also der vierte Teil passiert in 2019, das sind Sachen, die immer noch mit uns was machen. Und das wollte ich halt versuchen, bildlich darzustellen in dem Roman.
Und das gelingt Ihnen auf beeindruckende Art und Weise. Das heißt, Sie nähern sich diesen Epochen nicht als Historikerin, das kann man so sagen, sondern sehr emotional. Wie sind Sie da vorgegangen?
Ich finde das ein gutes Stichwort. Es war mir ein Bedürfnis, mit Emotionen zu arbeiten. Ich sage, dass ich nicht Geschichte erzähle, sondern Geschichten. Ich finde, es gibt glücklicherweise sehr viele Menschen, die auf verschiedene Arten und Weisen versuchen, sich mit unseren Gegenwart auseinanderzusetzen. Und ich mache das halt durch Belletristik. Also, wo ich das Gefühl habe, ich werde am meisten animiert, dann handlungsfähig zu werden und mich aktiv an irgendwelchen Sachen zu beteiligen, ist, wenn ich emotional mitgenommen werde. Ich kann etwas kognitiv verstehen. ich kann hören, dass so und so viele Menschen irgendwo an Hungersnot leiden. Aber wenn das nicht mein Alltag betrifft, dann bin ich weniger, also es ist weit weg von mir. Wenn ich aber eine Reportage sehe oder Dokumentationsfilm oder halt einen Roman lese, wo ich die Person, ich habe das Gefühl, ich habe die Person persönlich kennengelernt, das betrifft mich auf andere Art und Weise, dann bin ich bewegt wirklich. Ich sehe eine menschliche Verbindung, diese Person wird Mensch. Und dann habe ich das Gefühl, oh, ich möchte wirklich, wirklich was unternehmen.
Das ist aber auch gewagt, auch mutig, auch schwierig, sich dem brutalen Kolonialismus in seiner ganzen Brutalität zu nähern. Oder auch, Sie wählen da einen KZ-Raum auf, in dem eine Zwangsprostituierte in einem Konzentrationslager vergewaltigt wird.
Ich habe beim Schreiben mehrere Momente gehabt, wo ich Angst hatte. Und ich erinnere mich, dass ich dachte, oh, das kann ich nicht machen. Und dann habe ich mir diese Emotion angeschaut und ich habe gedacht, was ist das für eine Stimme, die mir sagt, ich soll das nicht machen? Warum genau? Und ich habe mich mit dieser Stimme auseinandergesetzt und habe gedacht, genau dahin, das ist die Geschichte dann, die so gewagt, wie sie ist, die ist am brisantesten. Das ist die Geschichte dann, die vielleicht die lesenden Personen am meisten mit anfangen können, wenn sie genau diese Gewagtheit merken in das Schreiben, in dem Schreiben.
Mhm. Das geht vom 15. Jahrhundert, der brutale Kolonialismus, englisches Empire, dann Konzentrationslager, dann der Rassismus im heutigen Berlin. Mhm. Sie sagten gerade, all das hat Auswirkungen bis heute, hat auch Auswirkungen auf uns. Welche denn?
Wenn wir uns zum Beispiel kurz diesen Moment in meinem Roman anschauen, ich beschreibe einen kleinen Küstenort in Westafrika mit einer Gruppe von Frauen, die da leben. Und das ist bewusst gesetzt im 1459. Das ist kurz vor der Zeit, wo Kolonialismus wirklich losging. Mein Eindruck ist, viele von den Themen, die mit heutigem Rassismus zu tun haben, basiert darauf, dass im Großen und Ganzen unsere Gesellschaft hat keine Vorstellung davon, dass afrikanische Menschen wirklich eine Geschichte haben, wirklich ein Leben vor dem Kolonialismus hatten, wirklich diese Kulturgüter oder Raubgüter, die jetzt in Museen sind, das hatte eine schwere Bedeutung für die Menschen in den Gesellschaften vorher. Die sind jetzt entwendet worden und werden in Museen in Berlin und London und Paris ausgestellt. Aber für die Gesellschaften in Westafrika waren das zum Beispiel in meinem Roman, sage ich, das waren Flüchtigkeitsperlen. So habe ich immer wieder so kleinere persönliche Geschichten angeschaut, um zu sagen, das sind Themen, die uns immer noch, also im 19. Jahrhundert in London, erzähle ich auch ein bisschen darüber, dass die zweite Ader abgetrieben hat. Das passiert fast in einem Nebensatz sozusagen. Aber das ist immer noch ein Thema für heute. Ich gebe das Zimmer, wo sie war, den Namen 218, eine Anlehnung an diesen Paragraphen 218. Das ist ein Beispiel, ja.
Sie sagten das gerade mit den Gegenständen, den kultischen Gegenständen, die in Afrika eine riesengroße Rolle gespielt haben, die heute in Museen zu sehen sind. Wir können es uns so vorstellen, als wenn Sie uns in Köln die Heiligen Drei Könige aus dem Dom wegnehmen würden und in irgendeinem Museum als Gegenstände ausstellen würden.
Ein guter Vergleich, ja.
Dieses Armband, das zieht sich ja durch den ganzen Roman.
Ja.
Das spielt, welche Rolle spielt das?
Genau, also um das rückwärts zu erzählen, wir sehen in 2019, dass dieses Armband in einem Ausstellungskatalog dargestellt wird. Also die vierte Ader sieht dieses Armband und wundert sich, was ist das für ein Armband und wieso wird hier ein Armband aus Westafrika in Berlin ausgestellt. Zu dem Zeitpunkt wissen aber die Lesenden, dass das ein Armband, das durch die Zeit gereist ist, also dass es aus Westafrika eine kleine Gesellschaft kommt, dass das auch innerhalb von Westafrika so gewaltsam entwendet worden ist, dass es dann nach Großbritannien kam, weil jemand das aus Westafrika geklaut hat. In Großbritannien wird das als Familienerb, ein Erbgeschenk weitergeschenkt. Und in diesem Kapitel wird so getan, als würde dieses Armband zu der Familie gehören. Dabei wissen wir schon, dass es eigentlich aus Westafrika kommt. Und im KZ geht es um die Thematisierung von Enteignung.
In Ihrem Buch geht es auch um Schuld und Schicksal, denn die Welt macht sich diesen vier Frauen gegenüber schuldig. Konkret gesprochen ist das immer die Männerwelt, denn die vier Frauen, die leben ja alle in patriarchalen, rassistischen Gesellschaften.
Ja, wobei ich merke, dass das anders deutlicher wirkt, als ich es suggerieren wollte ursprünglich. Es stimmt, dass in dem Roman, dass wir hauptsächlich mit einer Frauenfigur oder Frauenfiguren zu tun haben und das, was sie erleben. Und wenn sie in einer rassistischen, patriarchalischen Welt, wie Sie sagen, leben, dann hat das viel mit Männern, mit weißen Männern zu tun. Ich wollte aber auch viel mehr gucken, was sind wir, wer sind wir und wie werden wir gemacht? Wie werden wir zu Frauen gemacht? Wie werden wir zu Schwarzen gemacht? Oder eben auch, wie werden wir zu Weißen gemacht? Das war auch ein Thema. Und dann rede ich immer gerne über die zweite Ader zum Beispiel, die tatsächlich eine Adlige ist. In ihrem Welt als mathematische Genie hat sie halt Sexismus erfahren. Sie konnte sich nicht so ausleben, wie sie das gerne gehabt hätte. Aber sie übt auch Macht aus in ihrer Beziehung zu ihren Zofe. Merken wir, dass sie auch sich problematisch verhält. Ich wollte das ein bisschen mehr ambivalent zeigen, als es vielleicht rübergekommen ist.
Wenn es dann um Schuld geht, dann geht es natürlich auch immer um die Theodizee-Frage, auch um Gott. Sie gehen da spielerisch mit um, denn Gott kommt in Ihrem Roman dann auch zwangsläufig vor, ganz klar. Als Brise, als alter Mann in weitem Gewand, als Vogel. Wer ist Gott?
Ja, ich wollte mich nicht festlegen. Das hat wahrscheinlich hat das alles mit meinen eigenen Auseinandersetzungen zu tun. Ich bin religiös erzogen worden. Also ich bin Church of England, ich weiß nicht, protestantisch, ne? Und eine Zeit lang bin ich tatsächlich zur katholischen Schule gegangen, Roman Catholic School. Aber ich habe immer gehadert mit, wie ist das, wie ist meine Beziehung zur Religion und wie ist meine Beziehung zur Spiritualität? Das ist nicht unbedingt das Gleiche für mich und dann überhaupt zu Gott. Mir hat gefehlt, einen Zugang zu Gott zu finden, das auch genauso funktioniert, wo ich vielleicht sehen könnte, dass Gott ein Wesen ist, das auch Humor hat, vielleicht ein bisschen verpeilt ist, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich wollte irgendwie darüber nachdenken.
Also Sie ordnen sich da selbst gewissermaßen ein in Ihrem offenen Nachdenken über Gott. Und zu Recht trennen Sie zwischen Religion, zwischen Institution, Kirche oder institutionalisiertem Glauben und eigener Spiritualität. Wo darf man Sie da? Wo stehen Sie da? Es heißt ja einmal im Roman, du glaubst wirklich an Gott? Das wird Ada gefragt.
Ja, und die Antwort ist, Hauptsache Gott glaubt an uns oder irgendwie sowas. Es gab eine Zeit lang, wo ich dachte, ja, wir sitzen hier und denken, wir wissen so viel, aber es ist klar, wir können gar nicht so viel wissen, sonst gäbe es keine Erfindungen. Es ist klar, dass wir nicht alles wissen und dass wir immer noch lernen und das wird Jahrhunderte weit so weitergehen. Irgendwie, also wo ich da stehe, ich habe mir vorgenommen, nicht öffentlich über meine eigenen Glauben zu reden. Ich kann nur sagen, ich setze mich weiterhin mit den Themen auseinander und ich möchte demütig sein. Das ist meine Haltung.
Was heißt das?
Es gibt Sachen, die ich problematisch finde, aber ich möchte mit einer fragenden, demütigen Haltung mich an den Themen ranwagen und nicht davon ausgehen, dass ich das besser weiß.
Aber Sie finden viele schöne Bilder für Gott. Weltgeist, Brise, das ist ja wie Pfingsten, wie der Heilige Geist ist.
In dem Roman, weil ich über die Vergangenheit und Trauma und wie das auswirkt auf die Gegenwart, wollte ich auch ein Bild für Gott finden, das damit zusammenhängt. Also es wird oft die Frage gestellt, oder vielleicht habe ich sogar die Frage gestellt, wenn es wirklich einen Gott gibt, warum gibt es so viel Trauer und Krieg und warum werden Menschen gefoltert? Ich habe darauf keine Antwort, aber ich habe gehofft, meine Darstellung von Gott könnte eine Annäherung sein. Ja.
Ich darf das hier im Domradio vielleicht mal sagen. Ich habe in Ihrem Roman durchaus auch katholische Motive erkannt. Ich weiß nicht, ob das daher kommt, dass Sie auf einer katholischen Schule waren. Zum Beispiel gibt es da das Geheimnis der Verwandlung. Bei uns heißt das Transsubstantiation, die Wesensverwandlung von einer Scheibe Brot in einen menschlichen Leib. Das ist das Zentralmotiv des katholischen Glaubens. Etwas Ähnliches machen Sie auch in Ihrem Buch, indem Sie Gegenstände lebendig werden lassen, Reisigbesen und Ähnliches.
Ja, ich kann nicht behaupten, dass das der katholischen Religion zu tun hat. Als ich den Roman geschrieben habe, habe ich zum Beispiel viele Gespräche geführt in Ghana Und da sind sehr viele Menschen religiös oder setzen sich sehr mit Spiritualität auseinander, mit verschiedenen Religionen. Eine Frage hatte ich mal gestellt, war, ich weiß, dass es ein Konzept von Jenseits gab, das ist dieses Asamando. Und ich habe gefragt, ja, und wo sind wir, wenn wir noch nicht geboren worden sind? Und es gab keine klare, eindeutige Antwort. Aber eine Person hat mir gesagt, wir sind alle da, wo wir auch hin zurückkehren. Wir kehren dahin zurück. Und das fand ich sehr tröstend. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn wir immer wieder, also nicht unbedingt im Sinne von Wiedergeburt, aber wenn wir immer wieder so unsere Herausforderung uns stellen, also wir müssen irgendwas lernen und wir leben auf die Erde, um etwas zu lernen und dann gehen wir zurück und schauen, ob wir das gelernt haben und üben nochmal. Ich fand diese Idee interessant, vielleicht tröstend sogar, ja.
Dafür lässt sich ja auch nur Bilder finden, denn dahinter steckt ja die paradiesische Vorstellung, dass unser Zeit- und Raumkontinuum aufgehoben wird.
Ja, stimmt.
Aber das können wir uns nicht vorstellen, denn unser Denken funktioniert nur in Raum und Zeit.
Ganz genau. Und deswegen sagte ich, ich habe eine demütige Haltung. In der Kurzgeschichte, Herr Grötrup setzt sich hin, ist ein Satz so ungefähr, er hat nur seinen Körper und sein, also er hat diese Sachen, die er hat. Also ich schreibe durchaus auch über mich. Ich habe meinen Körper, ich habe meine Augen, ich habe ne, das, was ich habe. Ich lebe im 21. Jahrhundert. Ich habe nur bestimmte Zugänge und deswegen aus dieser Perspektive heraus versuche ich mir die Welt zu erklären.
Ich finde, Ihr Roman hat da durchaus was Spirituelles, weil Sie auch mit dem Zeit- und Raumkontinuum spielen. Also Sie lösen das Zeitkontinuum auf, indem Sie einfach in andere Epochen wandern und auch das Raumkontinuum, indem Sie sich von der personellen Identität des Menschen verabschieden und Gegenstände nehmen, aus deren Perspektive Sie erzählen. Also
ja, also in diesem Ort, jenseits, sage ich das mal, beschreibe ich das mal, habe ich gedacht, dass diese Sachen, dass wir Menschen sind oder so, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir alle irgendwie gemeinsam zusammenkommen, einen Weg finden. Und dann habe ich das als Wurstmaschine beschrieben. Das war mein Versuch, ein Bild dafür zu finden, dass Menschen, es ist gleichzeitig lustig, aber ist auch ein bisschen ernst gemeint. Wir sind nicht diese Sachen, die wir vermeintlich sind in der Identität, in diesem Kontext werde ich sozusagen zur Schwarzen oder zur Frau gemacht. Das hat Simone de Beauvoir gesagt, mit dem zur Frau gemacht werden. Das finde ich sehr sinnvoll, denn das zeigt auf, dass es Strukturen gibt, die wir hinnehmen. Aber wir müssen, wir könnten das anders organisieren.
Ja. Müssen Sie aber jetzt noch einen Satz dazu sagen. Wurstmaschine?
Wurstmaschine. Ich habe eine Stelle im Roman, wo ich beschreibe, dass es verschiedene Vorlieben gibt, verschiedene Verhaltensweisen und das wird alles zusammengeschmissen und dann wird eine Masse daraus gestellt und dann werden sie getrennt und an eine richtige Stelle geschnitten wird das zu einem jungen Mann, an eine andere Stelle geschnitten, dann wird das halt zu einer jungen Frau und so weiter und dann werden wir alle zu verschiedenen Menschen, werden geboren, machen unsere Erfahrungen, kommen zurück, werden aber alle wieder in der Wurstmaschine geschmissen.
Und ganz am Ende des Romans sagt dann Ada, endlich habe ich verstanden, wer ich bin. Wer ist Ada?
Ada hat verstanden, was ihre Rolle ist, würde ich, ohne zu viel zu erklären, weil ich wollte das bewusst offen lassen. Aber in dem Roman geht es darum, sich mit diesem, was ist passiert in der Vergangenheit, was hat das mit mir gemacht und welche Rolle habe ich? Kann ich eine Mutter sein, wenn ich selber ohne leibliche Mutter aufgewachsen bin und so weiter? Also das sind die Fragen, die sie verfolgt im Roman. Und am Ende, wenn sie neben ihrer Tochter liegt, sie merkt, okay, ich habe es jetzt verstanden. Ja.
Vielen Dank, Sharon Dodua Otu. Ihr Roman Adas Raum ist ein, das kann ich aus tiefstem Herzen sagen, ein Meisterwerk, eine spannende Weltreise durch die Geschichte, ein Roman über das Schicksal von vier Frauen in verschiedenen Epochen, auch ein Roman über die Herkunft eines Armbandes, das Generationen überlebt und noch viel mehr zu erzählen hat als ein einzelner Mensch. Das ist durchaus auch ein aufklärerisches Buch, das Aufklärung mit anderen aufregenden Mitteln betreibt und viel Stoff zum Nachdenken bietet. Adas Raum, das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen. Das Buch hat 320 Seiten, kostet 22 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.